Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir hatten bereits in unserem letzten Podcast uns des Themas Verbundenheit gewidmet, Verbundenheit als Heilmittel der Einsamkeit. Und heute werden wir bei der Verbundenheit darauf schauen, wie sie gerade in der jetzigen Zeit, die ja nun wahrlich eine Krisenzeit ist, wie uns gerade die Verbundenheit in einer Welt, die ja anscheinend aus den Fugen gerät, dabei helfen kann, sich wieder besser zu positionieren und wieder zu seiner Kraft zu kommen. Von daher meine Eröffnungsfrage, Silvia: Was kann denn jeder Einzelne tun in einer tatsächlichen Krisenzeit, in der wir gerade sind, um sich wieder verbunden zu fühlen mit der Welt und mit den Menschen?
Ja, also mein Blick auf die Welt ist immer lokal, denn wir sind soziale Wesen und es ist man nicht abstrakt in der Welt irgendwie, sondern konkret vor Ort da, wo man ist. Und selbst, also ich kriege das manchmal auch mit, also Obdachlose, die schließen sich in kleinen Gruppen zusammen, übernachten zusammen unter einer bestimmten Brücke und passen gegenseitig auf ihre Sachen auf. Also es ist ein natürlicher Impuls von Menschen, sich auf die Menschen zu beziehen, die drumherum sind, wobei die zunehmende Individualität, die oft als Egozentrik gelebt wird, manchmal auch die Beziehungen sehr stört, weil man denkt, ich kann nur mit jemandem eine Beziehung haben, der genauso denkt wie ich. Aber das funktioniert nicht. Also ich finde es wichtig, egal ob man in einer Großstadt, in einem Hochhaus oder auf dem Land wohnt, dass man zu den Nachbarn minimale Beziehungen hat, dass man sich kennt, dass man auch mal aufpasst oder mal ein Päckchen annimmt oder was auch immer oder vielleicht sogar mal bei Krankheit sagt, du, ich kann für dich einkaufen, wenn nötig, wie auch immer. Soweit es natürlich möglich ist, ist auch gut, die familiären Beziehungen zu pflegen, aber das ist manchmal schwierig, weil alle Leute irgendwo anders wohnen. Man wohnt ja nicht mehr am gleichen Ort, sondern die Kinder und die Enkel und die Geschwister und so wohnen alle irgendwo und sind fünfmal umgezogen oder ist nicht so einfach. Selbst bei Freundschaften ist es schwierig, weil die manchmal halt auch wegziehen. Und natürlich, wenn man älter wird, gibt es auch Menschen, die sterben, die einem sehr vertraut sind. Kommt auch vor. Also pflege die Beziehungen, die dir erreichbar sind. Familie, Freundschaften, dann natürlich lokal, vor allen Dingen Nachbarschaften. Aber auch, ich finde sowas gut, wie im gleichen Geschäft immer wieder einzukaufen. Selbst in einem großen Edeka-Laden, wenn man da immer wieder regelmäßig einkauft und immer wieder mal an der gleichen Kasse steht mit der gleichen Person, dann sagt man manchmal Hallo oder irgendwas. Ja? Das muss nicht großartig sein. Lokal Beziehungen pflegen. Aktiv. Ja? Und dann mit den Menschen, es kann auch sein, wenn man noch einen Arbeitsplatz hat, also wenn man noch jung genug ist, dass man arbeiten geht, natürlich auch da die Beziehungen pflegt, wenn man spirituell in irgendeiner Form oder religiös ist, dass man sich um eine Gemeindeanbindung kümmert, denn die machen ja auch oft sehr wunderbare soziale Projekte, wo man sich auch engagieren kann. Ja? Und natürlich braucht man auch sein Gesundheitsnetz. Ist normal, dass man inzwischen einen festen Hausärztin hat oder einen Hausarzt, was auch immer. Gut, manche Leute denken jetzt, sie können übers Internet alle möglichen Gespräche führen und Gesundheitstipps bekommen. Ich finde das als Ergänzung möglich, manchmal sinnvoll, aber zu konkreten Menschen Beziehungen pflegen und dann, da wo es geht, auch über die Krisen sprechen, die man erlebt, die man selber bedrohlich empfindet, dass man da hin und wieder mit jemandem persönlich drüber redet, nicht nur Zeitung liest oder im Internet Informationsschnipsel auffängt, sondern mit konkreten Menschen, die man über längere Zeit kennt, mit denen auch reden, wie erlebst du das? Man muss natürlich gucken, mit manchen kann man das gut, mit manchen muss man bestimmte Bereiche vermeiden, bestimmte Themen, weil die da ganz festgefahrene Meinungen haben, das kenne ich auch. Aber mit unterschiedlichen Menschen ab und zu mal auch ganz niedrigschwellig über die Art und Weise sprechen, wie sie die Krisen erleben. Finde ich sehr, auch mit unterschiedlichen Generationen, das mache ich gerne, dass ich mal mit jungen Leuten, mal mit Leuten, die eine Generation jünger sind als ich oder natürlich auch mit Menschen meiner Generation immer wieder mal so kleine Gespräche anfange beim Spazierengehen, wenn ich auf einer Bank sitze und lese oder am Nachbartisch im Lokal, wo ich Kaffee trinke, wenn das sich ergibt.
Ja, es wird momentan ja flächendeckend und sehr gerne über die Krisen gesprochen. Und hier in Berlin wird ja gerne so gesprochen, dass es immer irgendwie negativ und ausweglos erscheint. Was ist denn die Verantwortung, die wir haben? Also ich glaube schon, dass spirituell Praktizierende über lange Zeit hinweg ja auch eine Verantwortung haben, wie sie in einer solchen Krisenzeit umgehen mit schlechten Nachrichten, wie sie da mit anderen Menschen drüber sprechen, wie viel sie von ihrer Angst vielleicht auch nach außen geben. Lass uns vielleicht auch mal über die Angst sprechen, glaube ich, die jeden ja irgendwie umtreibt.
Ja. Also ich habe in der tibetischen Tradition eine wunderbare Übung kennengelernt. Also wir haben gestern oder beim letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, dass die vier heilsamen Haltungen Unterstützung geben in guten und schwierigen Zeiten. Wenn es gut läuft, freu dich darüber, sei freundlich, ja guck, was die anderen Gutes tun. Wenn es schwierig ist, Mitgefühl, hab Mitgefühl mit dir selber und mit anderen, die unter den Problemen leiden. Und ein bisschen Gelassenheit und Gleichmut, weil Probleme zum Leben gehören. Es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo es keine Probleme für bestimmte Gruppen gab. Für manche Gruppen wenig Probleme, aber für andere Gruppen natürlich mehr Probleme. Das hat es immer gegeben. Und eine Übung, die ich da sehr hilfreich finde, außer das Nachdenken über diese vier Haltungen in unterschiedlichen Situationen, ist: Was läuft gut in deiner Umgebung, in deinem Leben? Was funktioniert? Ja? Sie nennen das die Übung Reichtümer und Freiheiten. Also, und es wird natürlich traditionell, historisch, wir leben in einer Zeit, in der ein Buddha gelebt hat, es gibt die Lehren, wir haben Zugang dazu und so weiter. Aber das kann man ja auch, also dann auch Lebensbedingungen, die mir erlauben zu praktizieren. Also das kann man ja erweitern und interpretieren. Mein erster Akt am Morgen, wenn ich aufgestanden bin und aus dem Bad komme und mich angezogen habe, ich gehe zu meinem kleinen Altar und sage danke, 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 danke. Ich habe eine Wohnung, es ist keine Überschwemmung zurzeit hier, es ist kein Krieg, kein Feuer, kein Taifun, alles, was man halt in den Nachrichten so hört. Und zwar jetzt nicht arrogant oder so, sondern einfach dankbar und den Blick auf das richten, was funktioniert. Das machen ja nicht viele Zeitungen, zum Glück gibt es Zeitungen noch, die das tun, was hier und da und dort an wunderbaren Projekten entsteht, selbst in einer etwas schwierigen Stadt wie Berlin, was da an Nachbarschaftshilfe existiert und an kleinen Naturprojekten und Naturschutz und so weiter, Tierschutz. Also guck auf das, was funktioniert in deinem eigenen Leben, das ist die Voraussetzung. Da muss ich sehen und dann entspannt sich was. Und dann in meinem Umfeld, was in meinem Viertel, in meinem Städtchen, in meiner Gemeinde funktioniert gut. Es gibt noch Bänke, es gibt Lokale, es gibt Läden, wo man einkaufen kann, es gibt Ärzte und so weiter. Selbst wenn das nicht optimal ist, nach meiner idealistischen Vorstellung, dass alles immer perfekt sein sollte. Das funktioniert ja auch nicht. Und die zweite Übung, die sie dann vorschlagen, ist, und dann schau mal die Probleme in deinem engen Umfeld an, die es gibt, die du nicht hast. Auch wieder nicht arrogant, sondern einfach, ich kenne die Nachbarin, die hat jetzt schon, ist zweimal gestürzt und ich kenne die Leute und da drehen die Kinder im Moment im pubertierenden Alter völlig durch oder was weiß ich was. Ja. Also zu gucken, es gibt Probleme, die ich persönlich mitkriege in meinem Umfeld. Die habe ich nicht. Und ich wende das auch manchmal politisch an und denke, ich wohne jetzt in Baden-Württemberg in einer relativ gesunden badischen Kleinstadt, was wir alles für Probleme nicht haben da, jetzt was die Versorgung angeht, die es in anderen Gegenden gibt, Und dann Dörfer mit 4000 Einwohnern nicht mal mehr einen Einkaufsladen haben, sondern immer 10 Kilometer fahren müssen zum nächsten Supermarkt oder so. Also welche Probleme habe ich nicht? Und das hilft mir sehr. Und das empfehle ich auch Menschen, immer wieder zu gucken, selbst wenn man einfache Lebensverhältnisse hat. Wir haben in Deutschland immer noch einen Sozialstaat, der alles in Schatten stellt, was es in den USA gibt und in vielen, vielen, vielen Ländern. Krankenversorgung, ja, Krankenversicherung, du kriegst Sozialhilfe, selbst wenn du davon keinen großen Lebensstil fristen kannst, aber du verhungerst nicht. Es gibt Tafeln, auch bei uns im Schwarzwald. Da bringen Geschäfte ihre Sachen hin, die übrig geblieben sind, die sie nicht mehr verkaufen können.
Ja, bestimmt eine ganz wichtige Ausrichtung auf die Dankbarkeit und auf das, was wir haben. Doch was machen wir mit dieser Blase? Ich meine, wir leben ja hier in einer Blase. Und wir sehen ja, dass die so viele Länder in der Welt und so viele Menschen in der Welt einfach das nicht haben und keinen Zugriff haben auf die Güter, für die wir zu Recht dankbar sind. Wie gehen wir damit um? Wissen, dass ja Verbundenheit heißt, ich bin ja auch mit meinen Brüdern und Schwestern im Gaza, im Sudan, in der Ukraine verbunden. Wie wollen wir damit umgehen, mit diesem schrecklichen Leid anderer Menschen?
Also für mich sind da zwei Zugänge sehr hilfreich seit vielen Jahren. Ich war ja von 77 bis 79 in Indien und Nepal, habe dort andere Lebensverhältnisse kennengelernt und Menschen, die sehr viel zufriedener waren, obwohl sie weniger Lebensstandard hatten als hier in Deutschland. Also ich war die ersten Wochen, als ich zurückkam, geschockt, wenn ich U-Bahn gefahren bin oder S-Bahn gefahren bin und so viele verkniffene Gesichter gesehen habe. Die hatten einigermaßen ordentliche Kleidung an, aber guckten irgendwie frustriert und schlecht gelaunt in die Gegend. Und es war 79, also das ist schon ein bisschen länger her, über 40 Jahre, 45 Jahre. Und in Indien habe ich so viel mehr auch freundliche Leute erlebt, auch ganz arme, von denen ich sozusagen vom Sehen her mir vorstellen konnte, dass die gerade mal den Lebensunterhalt für morgen heute verdient haben mit dem Tee verkaufen oder was auch immer, irgendwas verkaufen. Also das eine ist, dass man das, was da ist, schätzt und die Haltung ist für mich, ich habe dort Projekte kennengelernt, dann auch später, als ich 87 und 97 nochmal in Indien war, Projekte kennengelernt, persönlich kennengelernt, ein Schulprojekt oder so, oder ein Projekt, wo sie Nonnen und Mädchen unterstützen, dass sie Ausbildung machen können. Dann habe ich mir ein Projekt, wo ich eine Herzensbeziehung zu habe, wo ich die Leute kenne und weiß, was die machen, ausgesucht und habe denen regelmäßig Geld gespendet und habe denen geschrieben, wenn ihr mal Not habt, dann könnt ihr mir schreiben, dann überweise ich eine größere Summe. Also das ist mein Zugang. Ich kann nicht alle Spendenprojekte bedienen, die mir ins Haus flattern, aber ich habe sozusagen ein, manchmal auch zwei Projekte, die ich persönlich kenne, wo ich Geld hingebe. Oder Frauen aus meiner Sangha, die haben einen Tara-Fonds gegründet, wo sie eben Nonnen und Mädchen in Nepal und in Indien unterstützen. Und inzwischen mache ich das so, dass ich bestimmte Geldgeschenke, die ich bekomme, einfach auf dieses Konto überweise. Oder wenn Leute von mir PDFs von meinen Texten wollen oder Mitschnitte von Kursen, dann verlange ich kein Geld dafür, sondern schlage vor, bitte spenden Sie, wenn Sie können, auf dieses Konto. Ja? Und das ist ein Verein und Spendenbescheinigung, also das ist das eine. Und dann all das, wovon ich höre, wo ich dann eben nicht konkret helfen kann. Ich bete für Frieden in der Welt. Ich bete darum, dass Menschen in diesen Ländern sich zusammentun, dass es auch in der Politik mehr und mehr Leute dort gibt, die gute Strukturen für diese Länder entwickeln. Denn es ist ja so, wir können ja nicht von Europa aus jetzt die ganze Welt ordnen und Gelder hinschicken. Wir können natürlich Unterstützung geben, und das ist wichtig. Aber die müssen auch vor Ort lernen mit diesen Gütern, die sie haben. Und es gibt immer wieder, Botswana ist so ein Land, die haben ihre Diamantenindustrie verstaatlicht und finanzieren damit ganz viele Projekte. Gut, es ist ein kleines Land in Afrika, aber da sind andere soziale Bedingungen als in anderen Ländern drumherum, weil die Regierung mehr aus Leuten besteht, die sich verantwortlich fühlen für das Gemeinwohl. Also das finde ich auch wichtig, dass man über solche Versuche was hört, was lernt, dass die voneinander lernen. Also wir können das nicht sagen, ihr müsst es so organisieren, das wurde ja zum Teil gemacht. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil es nicht zur Clan-Struktur, zur Sippenstruktur dieser Länder passte. Weil wenn die Sippen noch funktionieren, dann unterstützen die sich natürlich gegenseitig. Wir nennen das dann Korruption. Aber eigentlich ist die Ethik, ich muss alle Leute aus meiner Sippe unterstützen und denen Jobs besorgen, wenn ich einen habe. Also das ist nicht so einfach, da muss man schon genau hingucken. Und ich bete für gute Bedingungen in anderen Ländern. Und wenn ich Einfluss auf irgendjemand habe, rede ich natürlich mit ihm, wenn jemand so einen Verein unterstützt oder so. Aber einen Masterplan gibt es nicht.
Ja, vielen Dank. Ja, lass uns noch mal drauf gucken in die nähere Umgebung, weil momentan geht ja die Spaltung und die Trennung ja nicht nur in der großen Welt. Ich meine, wenn wir sehen, was hier an Systemen hochgezogen werden, aber die geht ja auch mitten durch die Familie und durch die Freundschaften. Und was tun wir denn, wenn wir in einem Umfeld leben, wo vielleicht Menschen sich politisch so positionieren, dass wir uns da kaum verbunden fühlen? Können. Wie können wir denn diese Gräben, die überall aufreißen, in Deutschland ja auch an vielen Ecken, wie können wir sie denn menschlich überhaupt überwinden?
Also mein Zugang ist da wirklich seit vielen, vielen Jahren immer wieder das Gemeinsame zu suchen. Wo gibt es irgendetwas, was weiß ich, du liebst Hunde oder was weiß ich was, oder du hast einen grünen Daumen oder diese Person redet zwar politisch aus meiner Sicht dummes Zeug, aber kümmert sich um den Garten. Also ich versuche, das Gemeinsame zu sehen und darüber eine Verbindung immer wieder herzustellen. Auch wenn ich dann manchmal sage, du, über Politik brauchen wir jetzt nicht zu reden, da weiß ich, da bist du anderer Meinung, aber wir können ja, also ich liebe auch deinen, immer wenn ich an deinem Garten vorbeilaufe, freue ich mich irgendwie so. Also ich versuche immer wieder das Gemeinsame herauszufinden, oder ich frage dann auch Leute, was sie außer Politik sonst noch interessiert oder was ihnen gut tut, wo sie sich bei entspannen können oder wo sie gerne wandern gehen oder was auch immer, ja? Was für Romane sie lesen oder Bücher oder, also ich versuche das Gemeinsame zu finden und dann über dieses Gemeinsame wenigstens ein bisschen Verbundenheit auch zu erleben. Denn das tue ich, wenn ich merke, ja, diese Person pflegt ihren Garten. Und das finde ich schön. Also irgendwas zu finden, denn niemand besteht zu 100% aus Dummheit und bösem Verhalten, ja, sondern es gibt halt aufgrund, das ist der zweite Schritt, den ich da immer versuche zu machen, ich versuche mir klarzumachen, warum diese Person so viel Angst hat. Denn hinter radikalen Positionen mit klaren Schuldzuweisungen steckt immer ein Gefühl von Ohnmacht. Also wenn jemand sich kompetent und stabil fühlt, ist diese Person eher in der Lage, auch eine andere Perspektive mal anzuhören. Dann ist auch eine Voraussetzung gegeben für Demokratie, dass man kapiert, ich habe mein Wissen, du hast ein anderes Wissen, weil du an einem anderen Punkt im Leben stehst, vom Alter her, vom Beruf her, ja, von deiner Lebenserfahrung her. Und ich versuche zu verstehen, dass es für einen demokratischen Prozess unterschiedliche Perspektiven braucht. Und ich versuche dann, wenn ich merke, jemand hat viel Angst und neigt aus dem Grund, ob das jetzt in der linken Szene ist oder in der rechten Szene, da sind ja immer ist die Neigung groß, Schuldzuweisungen zu machen. Ja, der Kapitalismus ist schuld und das ist schuld und die Medien sind schuld und die Parteien sind schuld und so weiter. Die sind schuld, 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 schuld. Und hinter jeder Schuldzuweisung steckt Ohnmacht. Und wenn ich lokal versuche, was zu machen, mit anderen zusammen, nimmt es ein bisschen der Ohnmacht den Boden, weil ich kann ja etwas tun. Ich kann ein gewisses Maß an Selbstwirksamkeit entwickeln. Und ich versuche dann, wenn die Person dafür offen ist, und sei es manchmal indirekt, den Zusammenhang zwischen Schuldzuweisung und Ohnmacht sozusagen zu beleuchten und frage dann, in welchem Bereich hast du denn das Gefühl, du kannst was bewirken? Also wo, in welchem Verein, bist du vielleicht im Verein oder wo kannst du, hast du das Gefühl, kannst du deine Fähigkeiten einbringen? Und das ändert oft das Gespräch. Allerdings, man muss da behutsam vor sich gehen, vorgehen, sonst wirkt man oberschlau und arrogant. Also, aber ich versuche sozusagen das mitzudenken, dass jemand, der starke Schuldzuweisungen macht und sehr Feinde hat, ja, Feindbilder hat, zu verstehen, dass dahinter Angst steckt und Ohnmacht.
Ja, das stimmt in vielen Bereichen, aber wir haben sie ja konfrontiert mit einer Welt, in der Menschen sehr viel Macht haben und alles andere als ohnmächtig sind. Und anderen Menschen die Schuld geben, sie ausweisen, sie foltern, sie. Also, was machen wir als Mensch damit, dass es Menschen gibt, die, mit denen es schwer ist, irgendeine Art von Verbundenheit herzustellen? Was tue ich mit Menschen wie Donald Trump, was tue ich mit Menschen wie Putin in meinem Herzen, als humanistisch denkende Frau?
Also, ich habe ja schon in anderen Podcasts diese Vorstellung beschrieben, wenn wir meditieren, sind wir umgeben von allen Wesen, von allen Menschen. Alle Menschen, die es gibt, egal wie sie sich selber sehen. Darunter links alle Frauen, rechts alle Männer, einschließlich der Eltern. Vor uns die, die wir schwierig und nervig finden. Also ich setze meine Feinde, also hinter mir, alle die, denen ich vertraue, die mir den Rücken stärken. Und die beziehe ich ein in meine Meditation und ich denke, wenn ich diese Praxis ein bisschen ausführlich mache, immer an ein, zwei Personen aus jeder Gruppe, wobei natürlich dieselbe Person kann auch in drei Gruppen sitzen, je nachdem. Manchmal finde ich die saudumm und manchmal finde ich die in dem Bereich sehr nett und dann ist es aus meiner Perspektive jetzt eine Frau oder ein Mann, aber es gibt auch zwei, drei diverse Personen, die ich kenne, wo ich das dann auch sehen kann, die ist halt auch dabei. Vor mir sitzen oft politische, in Anführungszeichen, Feinde. Menschen, die ich gruselig finde in ihrem politischen Verhalten. Und ein Tipp, den die Lamas gegeben haben, wenn es sehr schwer ist, eine freundliche Haltung zu finden, stell sie dir als kleine Kinder vor. Und ich weiß, ich war ja habe ein Semester in Leningrad, früher, heute heißt es St. Petersburg, studiert. Ich kenne die Hinterhöfe, in denen Putin aufgewachsen ist. Völlig, also abgerissene, nicht sehr wohltuende Umgebungen. Und mir das vorzustellen, wie der da als 4-, 5-, 6-, 7-jähriger Junge unter lauter Raudis aufgewachsen ist, die alle versucht haben, irgendwie sich durchzusetzen, dann kann manchmal ein bisschen Mitgefühl entstehen mit ihm, dass er halt eine schwierige Kindheit hatte. Und bei Trump stelle ich mir noch als kleinen Jungen vor, und alle, die ich doof finde, ich habe in den 70ern dann halt über Nixon meditiert und die damaligen politischen Feinde über den Schah von Persien und so weiter und versucht zu verstehen, wie sie zu dieser Haltung kommen. Und das, also wenn ich Trump sehe, da muss ich mich nicht anstrengen. Ich sehe einen kleinen Bub, der sagt, sieh mich, ich bin so wichtig, ich bin so wahnsinnig wichtig, hast du das noch nicht gesehen, bitte sieh mich. Den sehe ich, ohne dass ich mich bemühen muss. Und bei Putin sehe ich dasselbe. Und das ist eine Möglichkeit, also eine Verbundenheit zu denen, zu diesen Personen, die so viel Unheil anrichten, zu entwickeln. Und das andere ist, dass ich dafür bete, dass es in den USA und in Russland immer wieder, immer mehr Menschen gibt, die eine andere Art von Leben wollen, eine andere Art von Politik wollen. Und ich habe ja immerhin 89 erlebt. Also ich habe das schon mitgekriegt, dass auch in der Sowjetunion eine Zeit lang ein bisschen andere Verhältnisse und Mentalitäten im Vordergrund standen, die eher kooperieren wollten. Also ich glaube daran, dass Menschen sich zusammentun können und Heilsames bewirken. Und also meine alte Formulierung ist immer, jede große Veränderung in der Gesellschaft beginnt an einem Küchentisch. Da sitzen 3, 4, 5 Leute zusammen und sagen, ich finde die Verhältnisse im, was weiß ich, im sozialen Bereich, im Theater, in der Kunstszene, in der Nachbarschaft, in den Kindergärten, wo auch immer, ja, in der Lokalpolitik furchtbar. Was könnten wir da für Anstöße könnten wir da geben, um was zu verändern? Und jede Veränderung hat klein begonnen. Also in dem Sinne glaube ich an die Politik der kleinen Schritte vor Ort, von unten her, ja. Und finde auch gut, dass wir in Deutschland immerhin noch einen Föderalismus haben, dass nicht eine Politik durchgezogen werden kann, sondern in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Erfahrungen gemacht werden. Frankreich ist sehr viel zentralistischer, da sind die Bedingungen anders, da sind die lokalen Kräfte nicht so stark. Ja? Also das ist auch wichtig. Und also ich weiß aber auch, und es hilft mir auch, die Welt wird nicht perfekt. Und Demokratie hat eben auch diese Gefahr, dass viele Leute wählen dürfen, die zum Teil überhaupt nichts verstehen von Politik, die dann einfach irgendeiner charismatischen Person, die genauso blöd daherredet wie sie selber, folgen. Ja, und das habe ich, das ist so ein bisschen mein Eindruck in den USA. Der Trump redet genauso ein Blödsinn wie viele arme weiße Arbeiter, die keinen Status mehr haben und die freuen sich einfach, dass da einer mächtig ist, der so Sachen sagt. Da fühlen sie sich nicht mehr abgelehnt von der Elite, die immer so moralisches Zeug redet. Also von daher, es ist nicht einfach. Also Demokratie, ich verstehe das immer besser, wie Churchill das gesagt hat, von allen schlechten Regierungsformen die am wenigsten schlechte. Das habe ich früher komisch gefunden, aber inzwischen sehe ich auch die Gefahren einer von demokratischen Wahlen, die halt nur nach dem Mehrheitsprinzip gehen und dann noch in Amerika eben entweder oder. Also entweder regieren die Demokraten oder die Republikaner. Und bei uns in Deutschland gibt es wenigstens Koalitionen. Das gibt dann auch Probleme, aber zumindest lernt man mit anderen Perspektiven umzugehen, also überhaupt wahrzunehmen und dann auszuhandeln. Und das ist ja eigentlich der Sinn von Politik, das Gespräch mit Menschen im Plural über die gemeinsame Welt. Hannah Arendt, heute ist übrigens ihr 50. Todestag.
Oh, herzlichen Glückwunsch, ja. Hannah Arendt. Ja. So wichtig wie schon lange nicht zuvor.
Ja.
Und sie hat dich ja schon immer begleitet, soweit ich weiß.
Ja.
Sehr schön. Also ich habe deinen Aufruf gehört. Ich glaube, es geht hier auch so um eine Graswurzelrevolution.
Richtig.
Ja, wieder die gute alte Graswurzel. Und wir tun uns zusammen. Wir lassen das Negative nicht zu tief in unsere Herzen eindringen und glauben daran, dass es Lösungen gibt. Und ich freue mich darauf, dass du uns dazu noch eine Übung anleiten wirst.
Das mache ich sehr gerne, denn das ist ein sehr interessanter, herausfordernder Prozess, sich auf diese Graswurzelkraft einzulassen und darauf zu vertrauen. Okay.